zum Beispiel, wenn wir versuchen, Grundlagenforschung zu machen hier auf der Erde mit all den anderen Naturkräften, dann können wir einfach unsere Experimente hier machen. Ja, und wir können sagen, die Elektronen, die Photonen, die verhalten sich auf die Art und Weise und die würden so reagieren, wenn wir es so auf die Art und Weise manipulieren würden. Das heißt, wir können das direkt testen, oder? Aber wenn es jetzt um unser Universum oder um die Schwerkraft geht und wir machen einfach Beobachtungen, das heißt, wir können einfach unsere Satelliten darauf richten, aber wir können diese Systeme nicht manipulieren, wir können da nicht Experimente machen. Und deswegen können wir einfach nur Informationen aufnehmen durch Licht. Ja, und bis jetzt hatten wir all unser Wissen über das Universum durch die Photonen, also durch das Licht, bekommen. Und das ist natürlich dann nur einschränkend. Und seit 5, 6 Jahren sind wir auch in der Lage, Gravitationen zu beobachten. Das sind dann Gravitationswellen. Und im Grunde ist es so, wie wenn man dann jetzt ein komplett neues Sinnesorgan hätte und nicht nur Licht sehen kann, aber auch andere Sachen sehen könnte. Ja? Also, oder in dem Sinne vielleicht dann das Organ hören. Ja? Wir können dann jetzt diese Gravitationswellen beobachten und dadurch viel tiefer Informationen aus dem Universum holen, was wir früher nicht hatten.
Oh, wie spannend.
Ja, und ich bin der Überzeugung, dass es uns ermöglichen wird, viel tiefer in das Universum reinzuschauen, ohne dass wir halt dorthin gehen können, und spannende Sachen auch aus dem früheren Universum rausholen. Wie ist das Ganze entstanden? Warum ist das Universum auf die Weise entstanden? Wie hat es sich entwickelt? Wie haben sich die Strukturen auf die Art und Weise sich entwickelt und so weiter?
Wer hat es erfunden?
Wer hat es erfunden? Die Schweizer? Genau.
Heldinnen braucht die Welt. Wir stellen Frauen in den Fokus, die die Welt ökologisch, sozial oder wirtschaftlich verbessern. Unseen Heroes ist eine Kampagne von FS Parker in Zusammenarbeit mit Heidi Hauer.
Heute zu Gast bei mir ist eine deutsche Physikerin. Sie lehrt als Professorin für theoretische Physik und Kosmologie an der Universität Heidelberg und der ETH Zürich. Willkommen bei mir, Dr. Lavinia Heisenberg.
Hallo.
Für all jene Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich das letzte Mal mit der Physik in der Schule beschäftigt haben, würdest du so lieb sein und uns erklären, was Grundlagenforschung eigentlich so ist? Was versteht man unter diesem Begriff?
Ja, also Grundlagenforschung ist sozusagen alles, was man macht, um die fundamentalen Gesetze zu verstehen und die Bausteine aufzustellen, ohne dass es vielleicht eine direkte Anwendung im Alltag ist. Ja, also zum Beispiel, wenn man genauer verstehen will, wie viele Teilchen im Universum gibt, in der Natur, oder warum funktioniert die Schwerkraft auf gewissen Skalen auf die Art und Weise. Das sind eher so fundamentale theoretische Fragen, die nicht sofort im Alltag halt eine Anwendung finden, aber die trotzdem sehr, sehr wichtig sind. Und man würde sozusagen die Ergebnisse erst in 100 oder 200 Jahren oder viel später zu spüren bekommen.
Warum dauert es so lange? Oder ist es tatsächlich so, dass die reine Idee und das Wissen, bis es dann tatsächlich ein Gegenstand ist, den man kaufen und verwenden kann, dass das einfach natürlich länger braucht?
Ja, also man kann sozusagen gewisse Dinge untersuchen. Und selbst wenn man nicht auf einer tiefen Ebene versteht oder die fundamentalen Bausteine versteht, man kann sowas wie eine effektive Beschreibung finden, die Phänomene richtig beschreiben würden. Und die könnten es zum Beispiel ermöglichen, dass man halt viel schneller gewisse Resultate bekommt und die auch in Praxis umsetzen kann. Ja? Und dass man dann vielleicht auf dem Weg halt auch neue Produkte entwickelt, vielleicht Bildschirme und so weiter. Ich denke, es geht halt schon Hand in Hand, dass es da halt sowas wie die Grundlagenforschung gibt, aber auch die angewandte Forschung. Und manchmal muss man dann halt, damit gewisse Dinge schneller halt sich entwickeln, vielleicht einfach so ein bisschen effektive Beschreibungen nehmen.
Mhm, mhm. Gut, widmen wir uns jetzt einem Thema, was sehr aufregend ist und womit, glaube ich, auch jeder was anfangen kann. Space Exploration. Wir wollen den Weltraum entdecken. Die European Space Agency ESA hat vor kurzem entschieden, wer bei dem nächsten Raumfahrtprojekt dabei sein wird. Es gab ganze 25.000 Bewerber und Bewerberinnen. Davon sind 5 ausgewählt worden.
So ist es.
Unglaublich, oder?
Ja, das ist so eine kleine Stadt quasi, ja, die sich da beworben hat.
Kennst du persönlich jemanden, der es geschafft oder dies geschafft hat?
Ja, ich kenne jemanden, die weitergekommen ist. Und ich habe so ein bisschen durch sie auch gewisse Sachen im Hintergrund mitbekommen. Und es hätte mich auch eigentlich ziemlich gewundert, wenn sie nicht irgendwie weitergekommen wäre. Sie ist eine der Reserveastronauten, also jetzt nicht eine von den 5, sondern diesmal gab es auch diese außergewöhnliche Kategorie Reserveastronauten. Das sind diese zusätzliche 12 oder 15 Astronauten, die dann nur für eine gewisse Mission in Frage kommen würden.
Aha.
Also die brauchen sozusagen ihren Job nicht aufzugeben. Ihren Job können sie dann weiterverfolgen und könnten dann aber halt für eine gewisse Mission spezielles Training bekommen.
Ja, spannend.
Genau.
Mhm. Und für die anderen 5 ist es dann ein Hauptjob, nämlich.
Genau,
an,
für die anderen 5, da müssen sie einen Vertrag unterschreiben und rund um die Uhr.
Die sind dann mal weg für eine gewisse Zeit, kein Homeoffice.
Genau, dann ist es dann ETH, tschüss, ich bin jetzt 100%ig woanders beschäftigt.
Ja, sehr gut. Wie läuft so ein Auswahlverfahren ab? Was muss man als Astronaut alles können, um überhaupt in Frage zu kommen?
Genau, also die verlangen schon so einiges, auch mit Recht, weil man wird auch diese ganzen Skills auch brauchen. Also die Tests fangen an, dass man erstmal die ganzen kognitiven Tests bestehen muss. Und da geht es eher so um IQ-Test. Wie geht man auch mit Stresssituationen um und kann man Multitasking machen? Kann man sich hochkonzentrieren, selbst wenn da halt ganz viele Ablenkungsparameter sind? Und erst wenn man das dann geschafft hat, dann gibt es Tests, wo man dann mit einer oder mit mehreren Personen arbeiten muss. Und da geht es dann eher so um die Teamfähigkeit. Bist du so ein komisches Vogel oder kannst du mit Menschen gut umgehen? Und wenn man dann diese zweite Runde auch dann bestanden hat, dann kommt man zu den medizinischen Tests.
Aber das ist interessant, weil ich hätte mir fast die andere Reihenfolge vorgestellt, dass man zuerst sozusagen die körperliche Fitness beweisen muss, aber da ist offensichtlich.
Also man muss sowieso von dem Arzt so einen ärztlichen Attest einreichen, um überhaupt sich bewerben zu können.
Ah, okay.
Das heißt, diese 25.000 Menschen, die
sind
sich
schon
da
mal grundfitte Menschen.
Genau,
okay.
Die sind gesund und die haben sogar diesen C-Klasse, C1 oder was, Zertifikat und die sind top gesund.
Aha, okay, na spannend. Wahnsinn, ja. Es gibt ja einen, der aus der Schweiz ist, oder?
Genau, ja.
Ja. Und ich weiß nicht, ob das dazu beigetragen hat, aber Astronautentraining ist ja jetzt irgendwie im Boom. Also es gibt da einige Studios, die zumindest in der Umgebung von mir geöffnet haben. Astronautentraining, was hältst du davon? Oder ist das einfach ein toller Werbemarketing-Gag?
Ja, ich habe davon auch so mitbekommen. Es gibt so Fitnesscenter, oder? Die haben jetzt so ein spezielles Programm. Astronautentraining. Es stimmt schon, dass man dann als Astronauten auf die Gesundheit achten muss und am besten schon regelmäßig Sport machen müsste. Aber es ist jetzt nicht so, wie es damals immer war, dass man jetzt irgendwie Hochrekorde brechen muss oder dass man wirklich super, super sportlich aktiv sein muss. Wenn man einfach nur regelmäßig joggen geht und ein bisschen Krafttraining macht, das reicht schon vollkommen aus.
Grundlagenausdauer,
genau,
sozusagen.
Genau, Grundlagenausdauer. Mehr wird es auch nicht verlangt. Okay. Und eigentlich ist es auch nicht gut, wenn man dann zu viel Muskeln hätte. Also das soll alles schon so im Maße sein.
Also es geht wahrscheinlich hauptsächlich auch um diese mentale Resilienz, die du angesprochen hast. Gell?
Absolut.
Schaffe ich das mental und kann ich dann in Stresssituationen auch einen kühlen Kopf bewahren.
Genau, und bei diesen kognitiven Tests, da werden ganz viele psychologische Tests gemacht. Und da stellen sie eine Frage in 100 verschiedene Versionen, sodass man sie wirklich nicht reinlegen kann. Ja? Also die wollen wirklich wissen, wer sitzt da gegenüber uns und was ist das für eine Persönlichkeit. Und wenn wirklich irgendwie die psychologische Belastbarkeit gefragt ist, kann die Person da mitmachen.
Und wann geht es da jetzt wirklich in die Luft? Wann dürfen wir uns als gemeines Volk hier auf dem blauen Planeten vor den Fernseher setzen?
Also genau, jetzt, wo die Astronauten ausgesucht worden sind, jetzt Marco ist ja jetzt mit dabei und die werden erstmal so 2 Jahre Grundlagenausbildung haben und dann für eine Mission so eine spezielle Ausbildung. Wahrscheinlich wird es so in 2-3 Jahren auf eine Mission zugehen.
Ja. Also 2025, 26 so in der Gegend.
Genau.
Wird spannend. Gut, ne, wir werden das sicher medial verfolgen dürfen dann.
Absolut.
Von den 5 Hauptastronauten sind ja 2 Frauen. Findest du, ist das ein gutes Zeichen? Wie interpretiert man das? Ist das ein Zufall, dass das 2 Frauen sind oder ist das auch ein politisches Zeichen?
Ich habe schon immer sehr direkt und indirekt mitbekommen, dass das jetzt bei der ESA sehr, sehr starke sowohl politische als auch internen Druck gibt, dass da jetzt mehr Frauen dabei sein sollten. Und bis jetzt in der ganzen Geschichte von ESA gab es nur 2 Astronautinnen. Und das ist schon sehr, sehr kleine Nummer, oder? Eine sehr kleine Zahl. Und das wollten sie dann jetzt kompensieren. Und es sind auch richtig starke Frauen mit dabei gewesen. Mhm. Also ich habe schon von sehr vielen mitbekommen. Mhm. Und ich denke, so 50% Beteiligung wäre schon optimal.
Mhm. Du sagst viele starke Frauen dabei, auch im Auswahlprozess. Du selber hast dich ja auch dafür interessiert. Natürlich ist das ein großer Traum, wo dann die Blase dann irgendwie doch geplatzt ist. Wie gehst du mit der Enttäuschung um? Also da geht es mir jetzt nicht unbedingt um diesen speziellen Fall, aber ich glaube, dieses Thema Resilienz oder wie sucht man sich dann den nächsten Milestone in so einer Karriere? Was sind da deine Tipps und Tricks vielleicht auch, ja, für das Publikum?
Ja, also ich denke, so Niederschläge hat man immer im Leben und selbst wenn man sich dann für so etwas bewirbt, ist einem ja schon klar, wie wenig die Chancen sind. Also ein gewisses Bewusstsein hat man schon da und trotzdem, man macht sich Hoffnung, da ist immer so eine kleine Hoffnung.
Natürlich,
und
ja.
Das hat mich natürlich auch sehr, sehr hart getroffen und erstmal so ein paar Wochen gebraucht, um wieder auf meine Beine zu kommen. Aber ich habe mich dann auch irgendwie sehr schnell wieder in so eine Situation gefunden, wo ich dann Alternativprojekte irgendwie versucht habe zu starten, wo ich dann mit Wissenschaftlern aus materialwissenschaftlichem Bereich jetzt, wir wollen versuchen, so eine synergetische Arbeit zu machen, wo es darum geht, die Klamotten, die die Astronauten tragen, wie man sie biologischer gestalten könnte.
Oh, spannend.
Und diese verschiedenen Ebenen müssen auch gewisse sozusagen Bedingungen erfüllen, was Temperatur und Druck und so weiter betrifft. Und auch wie Bakterienkulturen sich da ausbreiten. Und jetzt sind wir halt gerade dabei, so eine Arbeit voranzupushen zwischen verschiedenen Departementen sozusagen. Und für mich ist es einfach so ein bisschen so ein Pflaster auf diese kleine Narbe sozusagen.
Also doch irgendwie dabei auch, ja?
Genau, irgendetwas, was irgendwie noch was mit Human Space Exploration zu tun hat.
Genau, ja.
Genau.
Ja, aber ich glaube, das ist auch das Schöne. Da gibt es ein tolles Beispiel, was man erzählt von der NASA, wo dann auch das Bodenpersonal befragt worden ist, warum sie das überhaupt machen, warum sie da dabei sind. Und sie haben dann auch wirklich so diese ganz klare Motivation, because we put a man on the moon. Also dieses gemeinsam an einer großen Mission oder Vision arbeiten, ich glaube, das kann schon sehr bedeutsam sein. Das,
absolut.
Auch dafür hat nicht jeder die Chance oder die Möglichkeit, das zu tun. Ja.
Und ich glaube, es wird auch immer viel, viel wichtiger in unserem Alltag, dass da auch sowas wie Space-Tourismus halt entstehen wird.
Ja.
Und ich habe auch durch diese Freundin zum Beispiel erfahren, dass es in 5 oder 6 Jahren nochmal eine Ausschreibung an der ESA wohl stattfinden könnte, was normalerweise halt alle 15 Jahre waren. Aber ich glaube, durch diese ganzen private Bemühungen machen jetzt auch, dass die Agenturen halt versuchen, ein bisschen schneller vorwärts zu kommen.
Ja, das, wer weiß, vielleicht hat dieses Interview auch eine ganz positive Resonanz in den 5 Jahren.
Genau.
Können wir sagen, damals haben wir uns auch schon unterhalten mit dir, genau.
Vielleicht könnte ich mich vom Mars aus einschalten. Genau.
Live-Schaltung.
Genau.
Grundsätzlich sind Frauen in der Wissenschaft ja dann doch eher noch rare Wesen, sage ich jetzt mal, oder? Randerscheinungen.
Ja, sehr, sehr.
Was sind typische Hürden am Weg einer akademischen Laufbahn für Frauen, würdest du sagen?
Ich glaube, die typischsten Hürden sind wirklich diese Vorurteile, die viele Menschen haben. Manchmal vielleicht bewusst und manchmal unbewusst. Und ich glaube schon, dass da so eine positive Entwicklung am stattfinden ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich studiert habe zum Beispiel, ich habe schon sehr oft zu hören bekommen, Lavinia, Physik oder Astrophysik ist nicht so für Frauen. Ihr Frauen, ihr wollt doch Familien haben und das wäre doch nicht so kompatibel. Oder auch, dass Frauen im Allgemeinen nicht so gut in der Physik und Mathe seien. Und das sind, glaube ich, einfach nur so Vorurteile, die im Kern der Gesellschaft fest verankert sind. Und dass wir das irgendwie durch unsere Umgebung direkt oder indirekt seit klein irgendwie mitbekommen.
Mhm. Ja, die Vorurteile, die sich lange und tapfer irgendwie halten und uns aber irgendwie alle schaden und im Wege stehen. Ja.
Und es ist ja auch sehr, sehr normal, dass wenn es zum Beispiel eine Gruppe von Menschen gibt und da ist die Gruppe eher von Männern dominiert, dass die Frauen da vielleicht eher schwieriger haben als, oder umgekehrt, wenn es eine Gruppe von Frauen irgendwie dominiert ist, dass umgekehrt wahrscheinlich Männer eher Schwierigkeiten haben werden. Also ich glaube, Diversität im Allgemeinen ist so ein schwieriges Thema.
Schwieriges Thema, aber glaube ich doch die Lösung für die Zukunft. Und ich hoffe, dass wir uns von beiden Seiten da schön anfreunden und annähern können. Ja? Dass das eigentlich kein Thema mehr ist in der Zukunft, wäre zumindest mein Wunsch. Leistungsdruck gibt es nicht nur in der Wirtschaft, wo ich herkomme, sondern natürlich auch in der Wissenschaft. Es gibt, ob das jetzt Frau oder Mann ist, grundsätzlich wenige Stellen und viele Bewerber. Wie findet man den Ausgleich zu dem Druck, dem man da einfach natürlicherweise ausgeliefert ist? Wir haben vorhin schon das Thema Resilienz und mentale Stärke kurz angesprochen für Astronauten, aber es ist natürlich auch, glaube ich, für Wissenschaftler auf der Erde wichtig, die zu haben. Was sind Tipps und Tricks für dich und wie gehst du damit um, dass einfach so eine akademische Laufbahn grundsätzlich einem nicht in die Wege gelegt ist?
Ich kann das nur unterschreiben, auf jeden Fall. Also diese akademische Laufbahn, es fordert auf jeden Fall sehr viel von einem. Wie du gesagt hast, es gibt halt sehr, sehr wenige Profstellen an den Unis, aber es gibt trotzdem sehr, sehr viele Leute, die diese Bedingungen akzeptieren, die mitmachen, die auch alle gut sind. Und wenn man zum Beispiel so eine Ausschreibung hat, dann haben sich direkt auch 500 andere sehr gute Wissenschaftler dafür beworben. Und diese Stellen werden alle 20 Jahre wieder frei. Und das heißt ja, die Konkurrenz ist sehr, sehr, sehr hoch und der Leistungsdruck ist sehr, sehr hoch. Und in der Schule ist man daran gewöhnt, dass man halt sehr viele so positive Feedbacks bekommt von den Lehrern. Und sobald man aber im Studium anfängt, dann sieht man, oh, das waren alle so Schulbesten. Die sind genauso gut. Und wenn man dann weitermacht und Doktorarbeit oder Postdoc oder einen zweiten Postdoc und dann sieht man, ja, das sind alle richtig gute Leute, gute Wissenschaftler. Und man kriegt von seiner Umgebung nur noch Kritik. Also man wird die ganze Zeit immer kritisch sozusagen beurteilt. Alles, was man macht, ist nicht gut genug. Und das heißt, da ist so ein ganz komisches Spiel zwischen Leistungsdruck, aber auch ganz viel Kritik. Ja. Und man muss halt lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, sowas wie trotzdem Vertrauen in sich zu haben, das ist sehr, sehr wichtig, dass man versucht, das aufzubauen, dass man auch sowas wie eine Work-Life-Balance versucht zu haben. Also das habe ich nicht immer gut gekönnt.
Das große Geheimnis, die große Kunst, kann auch nicht jeder oder jede. Ja.
Genau, ja, ich bin immer noch so ein bisschen am Lernen und mache diese kleinen Babyschritte. Aber ich glaube, wenn man dann wirklich, wenn man diese schlechte Zeiten hat, wo es einem nicht gut geht, da sollte man sich die Zeit nehmen und wieder langsam auf die Beine kommen. Und ich habe zum Beispiel Meditation einige Zeit ausprobiert. Wenn ich solche schlechte Zeiten habe, ich stürze mich eher auf Sport und mache dann manchmal ein bisschen zu extrem Sport, ja. Aber es lenkt mich einfach ab und gibt mir viel Energie. Jeder hat einen Ausweg, um das irgendwie auszubalancieren, und jeder müsste das dann für sich selber mal entdecken.
Ja, das ist der beste Tipp überhaupt. Also das gebe ich meinen Coaches auch immer, dieses selber herausfinden, was für einen sehr sinnvoll ist. Natürlich, Sport ist großartig, um Stresshormone abzubauen, selbstverständlich, und Meditation, davon bin ich auch ein großer Fan. Ich war jetzt gerade 4 Tage in einem Zen-Kloster und habe dort meditiert.
Wow!
ja, es finde ich was einem wirklich viel Kraft geben kann und Klarheit vor allem.
Das braucht auch Übung, also ja. Ich glaube, da habe ich wirklich Respekt, dass man da 4 Tage durchhält.
Ja, es hat Höhen und Tiefen. Also es ist natürlich nicht nur Wellness in dem Sinne, sondern man ist dann auch sehr stark mit sich selber konfrontiert. Und das bringt alle möglichen Dinge zum Vorschein, aber deshalb tut man es ja auch. Ja. Ja. Vorbilder in der Wissenschaft. Gibt es Damen, die du großartig findest, beziehungsweise du bist ja selbst auch ein Role Model? Wie wichtig ist das eigentlich aus deiner Sicht?
Ich denke, das ist super wichtig. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass ich sehr viele Abende damit verbracht habe, dass ich Videos von Samantha Cristoforetti, die ich mir angeschaut habe. Eine von diesen 2 Astronautinnen von ESA. Und ich war immer spannend, ja. Ich konnte das mir stundenlang angucken. Aber auch ich selber, zum Beispiel an DTH, Sarah Springman, sie war die Rektorin. Mittlerweile ist sie jetzt in Oxford. Aber sie war für mich ein großes Vorbild, und ich habe mich hin und wieder mal, wenn ich mich mit ihr ausgetauscht habe, sie hat immer diese tolle Tipps gegeben und Vorschläge, wie man mit ihren Unsicherheiten so umgehen könnte. Und ich habe auch selber bei einer Frau promoviert, die Claudia Deram, und auch an derselben Uni Genf. Da ist auch die Professorin Ruth Dura. Die beiden waren für mich halt sehr, sehr große Vorbilder. Und ich selber versuche das dann halt auch an die junge Generation zu geben, weil ich selber halt gespürt habe, dass es viel ausmachen kann. Wenn man sieht, okay, sie hat es irgendwie geschafft, wieso sollte ich das auch nicht irgendwie schaffen?
Ja, ja. Ja, da gibt es eben diesen Spruch, oder? You first have to see to believe it.
Genau.
Und daher ist das einfach wichtig, dass es das gibt, genau. Nun zu etwas Philosophischerem, was man mit dem Praktischen verbinden kann. Wenn man sich überlegt, dass es Milliarden Galaxien gibt, liegt der Gedanke ja nahe, dass es auch woanders Leben geben kann, also nicht nur auf unserem schönen blauen Planeten. Wie kann Grundlagenforschung dazu beitragen oder helfen, diese Wege zu verkürzen, um Kontakt, Kommunikation mit anderen Lebensformen aufzunehmen? Ist das was untersucht wird, geforscht wird? Ist das was Spannendes oder liegt da kein Fokus drauf im Moment?
Absolut, das ist ein ganz großer Fokus in der Wissenschaft. Auch an DTH erforschen sie zum Beispiel sehr, sehr stark Exoplaneten, und auch die Frage, könnte es eventuell solche Bedingungen auf diesen Planeten herrschen, die ein Leben oder ein ähnliches Leben wie auf der Erde halt ermöglichen könnten. Und das Problem ist, dass man halt mit unserer Technologie, selbst wenn man dann irgendwann so einen tollen Planetkandidaten entdeckt, es würde halt ewig dauern, bis man dort ankommt. Und wenn man zum Beispiel zum nächsten Stern von unserem Nachbarnstern mit unserer jetzigen Rakete reisen wollen würden, das dauert so um die 600 Jahre. Und wenn wir uns vorstellen, vielleicht ist es nicht innerhalb unserer Galaxie, aber in einer Nachbargalaxie, dann würde das ja Milliarden von Jahren dauern. Und deswegen, die Grundlagenforschung würde da in der Hinsicht helfen, dass man dann, wenn man besser versteht, wie die Schwerkraft oder wie die Dynamik von Raum-Zeit funktioniert, dass man vielleicht neue Technologien entwickeln kann, um diesen Transport schneller zu machen. Also wir wissen, dass zum Beispiel, wir haben die spezielle Relativitätstheorie, ein Objekt kann nicht schneller als das Licht sich bewegen, um von A nach B zu kommen, aber das ist nur für die Objekte selber. Und dieser Raumzeit dazwischen kann alles Mögliche machen. Das heißt, wenn man also Raumzeit selber manipulieren könnte, könnte man über Lichtgeschwindigkeiten eventuell erreichen. Und das sind jetzt nur Science-Fiction und Fantasien, aber Grundlagenforschung könnte dann halt das versuchen, weiter zu pushen und sehen, ist das überhaupt möglich? Könnte es vielleicht in 500 oder 1000 Jahren möglich sein?
Ja, und ganz philosophisch sagt man ja auch, es gibt gar keine Zeit und man kann sozusagen zumindest gedanklich in die verschiedensten Varianten oder Dimensionen tauchen und sich verabschieden. Aber man muss natürlich auch wieder den Weg zurückfinden.
Oder man will vielleicht gar nicht mehr zurück.
Genau, ist auch eine Möglichkeit. Jetzt hat die Menschheit den Mond schon mal für sich bestiegen, erlebt. Als nächstes ist der Mars dran. Der wunderbare Planet Mars, was hältst du von diesen Entwicklungen? Wird es die Rettung sein? Werden wir sozusagen, nachdem Climate Change sich in voller Blüte vielleicht uns das Leben schwer macht, ist das sozusagen die naheliegende Lösung, uns alle auf den Mars zu transportieren?
Ja, ich denke schon, dass da dieser Druck jetzt immer größer wird, vor allem halt auf dieser privaten Ebene. Leute wie Elon Musk, die das sehr, sehr stark pushen, um an diesen Planeten als Erste zu kommen und dann diese neue Ressourcen in Anspruch zu nehmen. Aber da muss man so viel Arbeit und so viel Geduld hineinstecken, um diesen Planeten sozusagen in wohnbaren Planeten umzuwandeln. Ja? So eine komplett neue Atmosphäre und Luft zu entwickeln und die Bodenoberfläche so zu manipulieren, dass es wirklich lebhaft wäre und stattdessen haben wir ja schon unseren Planeten hier auf der Erde und es würde so viel weniger Arbeit eigentlich in Anspruch nehmen, die Erde zu retten. Und es ist schon fast ein bisschen widersprüchlich, dass wir dann sagen, okay, was auch immer auf der Erde passiert, dessen Bewusstsein nehmen wir nicht wirklich wahr und wir wollen lieber andere Planeten erobern und dort neues Leben erschaffen. Weil ich glaube, dieselbe Verhaltensweise werden wir mitnehmen. Und in mehreren hundert Jahren wird wahrscheinlich auf diesem Planeten genau dieselben Bedingungen herrschen als jetzt auch auf der Erde. Ja? Ja. Also, dass man auf jeden Fall für sich selber dieses Bewusstsein entwickeln sollte, wie gehen wir eigentlich mit der Erde um oder wie leben wir im Alltag, sind wir bewusst, wie wir mit den Ressourcen umgehen und was für einen kleinen Beitrag können wir eigentlich leisten.
Also eher vor der eigenen Tür kehren sozusagen,
genau.
Als dem Fluchtimpuls zu folgen.
Genau, ja. Das ist nur eine, wahrscheinlich so eine Kurzzeitlösung.
Wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest, wie würde diese lauten?
Glaubt an euch.
Yes.
Ja. Das ist nämlich eine Sache, dass viele Frauen, sowohl in meiner Umgebung, aber auch durch andere Personen, wo ich mitbekommen habe, und wo ich auch selber sehr, sehr stark zu leiden hatte, sowas wie Selbstzweifel oder dieses Syndrom, dass wir eigentlich nicht hier hätten sein sollen. Das war nur pures Glück, dass wir hier irgendwie an dieser Position gelangt sind. Und ich würde einfach sagen, ja, glaubt an euch und ihr seid da, weil ihr halt gewisse Sachen richtig gemacht habt und dass ihr gewisse Kenntnisse habt oder Skills und das habt ihr auch verdient.
Wunderbar, vielen Dank, Lavina. Das war ein großartiges Gespräch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
Vielen, vielen Dank.
Willst du mehr über die Unseen Heroes Kampagne erfahren? Klicke auf den Link in den Shownotes oder besuche die Website unseen-heroes.ch.